ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Noch ein langer Weg. Volle Gleichberechtigung für Frauen.
Heute ist der Internationale Frauentag. Formal gesehen haben wir in Deutschland ja Gleichberechtigung. Aber in einer Umfrage vom letzten Jahr sagen 73% der Frauen und immerhin 48% der Männer, dass wir keine gelebte Gleichberechtigung hätten. In der Theorie ist also im Verhältnis der Geschlechter alles schön und gut, in der Praxis aber nicht. Darüber habe ich gesprochen mit Patricia Camarata. Ihr neues Buch heißt Musterbruch – Überraschende Lösungen für wirkliche Gleichberechtigung. Frau Camarata, was genau meinen Sie mit wirklicher Gleichberechtigung?
Ja, es gibt derzeit eine geschlechtsspezifische Aufteilung von Erwerbsarbeit und Sorgearbeit. Es ist ja gerade die neue Zeitverwendungserhebung rausgekommen, die eben zeigt, dass Frauen 44% mehr Sorgearbeit übernehmen. Mhm. Und das wiederum bedeutet, dass es sich dadurch wirtschaftliche Nachteile ergeben, die eben dann die meisten Frauen einfach zu tragen haben. Also man hat ein deutlich niedrigeres Gesamteinkommen im ganzen Leben. Und das Ganze richtet sich dann aus bis auf die Rente, wo man fast 60% weniger hat. Das heißt, die meisten Frauen sind finanziell abhängig vom Partner und damit auch vom Bestehen der Partnerschaft. Und wirkliche Gleichberechtigung bedeutet also, dass wir hier hinarbeiten auf eine faire Verteilung. Und weil das Private natürlich auch in die Erwerbsarbeit spielt, gilt es dann auch, hier im Job zu einer besseren Verteilung von Geld und Macht zu kommen.
Sie versprechen überraschende Lösungen für wirkliche Gleichberechtigung. Was für überraschende Lösungen haben Sie da für uns?
Na, überraschend in dem Sinne, dass man viele Fehlannahmen hat. Und wenn man dann weiß, wie Zusammenhänge wirklich sind, dann tun sich vielleicht doch nochmal ganz andere Möglichkeiten auf. Also wenn man zum Beispiel, es wird ja in ganz vielen Beziehungen darüber verhandelt, wer jetzt wie viel Sorgearbeit macht, wer wie viel Erwerbsarbeit tätigt. Und wenn der Mann der Hauptverdiener ist oder der Alleinverdiener und man dann Elternzeit verhandelt, dann wird ja ganz oft gesagt, naja, das geht halt leider nicht, dass ich mich da jetzt einbringe, weil ich verdiene ja mehr. Mhm. Und wenn man aber guckt, wie ist das eigentlich mit weiblichen Alleinverdienerinnen, da funktioniert es plötzlich ganz anders. Da nehmen nämlich die weiblichen Alleinverdienerinnen die Elternzeit und die Argumentation ist plötzlich eben in eine ganz andere Richtung, nämlich dass sie sagen, hey, also ich kriege ja immerhin dann, weil ich Geld verdiene, 67% Elterngeld und du hättest jetzt die Chance in der Zeit, wo ich verstärkt Sorgearbeit übernehme, dich beruflich weiterzuentwickeln und so uns zu ermöglichen, dass wir da eben auch sicherer aufgestellt sind. Und daraus kann man eben ableiten, es liegt nicht unbedingt am Geld, sondern vielmehr an den Geschlechterrollen. Und da kann man dann wiederum Wege finden, wie man sich das dann doch vielleicht anders aufteilt, weil man konkret plant und eben guckt, was ist quasi die nächsten 6 Monate, die nächsten 12 Monate, die nächsten 2 Jahre, die nächsten 5 Jahre. Und genau das machen ganz viele Paare nicht, sondern man rutscht da einfach rein, weil man halt sagt, ja gut, es gibt 12 Monate Elternzeit, die nimmt die Frau und dann gibt es 2 Partnermonate, die nimmt vielleicht der Mann, vielleicht deswegen, weil ja 60% immer noch gar keine Elternzeit nehmen.
Offenbar sind das ja Muster, die sehr tief verankert sind. Es ist ja nicht erst seit letztem Jahr so, dass man darüber nachdenkt, wie man das aufbrechen könnte. Was haben Sie da für Vorschläge? Also kann man das den Paaren überlassen oder muss da der Staat irgendwie eingreifen, um das zu verbessern, wenn es anders werden soll?
Also ich glaube, das ist immer sowohl als auch, das ist nie oder. Also das fängt ja dabei an, dass auch Frauen reflektieren können, inwiefern hängt es denn mit meinem Selbstbild auch zusammen, dass ich sage, ich habe vielleicht so gesellschaftlich oder ich teile diese gesellschaftlichen Vorstellungen wie die Mutter ist das Beste fürs Kind. Und daran kann man eben arbeiten, wenn man sich zum Beispiel damit auseinandersetzt, dass das rein wissenschaftlich nicht stimmt. Das ist nicht so, sondern Kinder brauchen eine feste Bezugsperson, aber sie sind sogar resilienter, gesünder, haben eine bessere kognitive Entwicklung, wenn sie mehrere Bezugspersonen haben. Und das hilft dann vielleicht quasi da auch ein bisschen loszulassen. Und auf der anderen Seite, wenn Sie den Staat ansprechen, da gibt es noch sehr viel zu tun, weil die ganzen Maßnahmen, die zur Gleichberechtigung führen sollen, die zahlen ja darauf ein, dass Frauen wie Männer leben sollen, nämlich erwerbsarbeitszentriert. Und da ist dann so ein bisschen die Frage, wenn jetzt theoretisch wirklich alle erwerbsarbeiten, was ist denn dann eigentlich mit unseren Kindern, mit den pflegebedürftigen Angehörigen? Wie soll die Gesellschaft ohne ehrenamtliches Engagement quasi weiter funktionieren? Also da sind schon wirklich große Lücken und Gleichberechtigung sollte halt nicht heißen, dass alle erwerbsarbeiten.
Es ist heute der 8. März und damit eben der Internationale Frauentag. Seit mehr als 100 Jahren gibt es an diesem Tag Demonstrationen und Kundgebungen, mit denen für die Rechte von Frauen gekämpft werden soll. Bei uns in Deutschland steht die Gleichberechtigung von Mann und Frau zwar im Grundgesetz, dennoch sagt laut einer Umfrage von 2023 die Mehrheit der Deutschen, es gibt nach wie vor keine Gleichberechtigung von Frauen und Männern in vielen gesellschaftlichen Bereichen. Wie das bei uns in Hessen aussieht und wo Hessinnen noch Nachholbedarf sehen. Anna Vogel hat sich für uns in Heppenheim umgehört.
Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. In allen Bereichen angekommen ist die noch immer nicht, finden einige Heppenheimerinnen.
Nein, überhaupt nicht. Leider, das ist ein großer Unterschied, was man in Deutschland merkt.
Ich glaube, da muss noch ein bisschen was getan werden. Das ist noch nicht so ausgereift, wie es sein sollte.
Ist noch nicht ganz angekommen.
Das zum Beispiel sagt die 30-jährige Isabel, die im Kinderwagen vor sich ein Baby durch die Innenstadt schiebt. Vor allem bei der Care-Arbeit vermisst sie noch Gleichberechtigung.
Im Haushalt, zu Hause, beim Wäschewaschen, beim Kochen, in der Arbeit mit den kleinen Kindern, der Erziehung. Da ist es noch nicht ganz angekommen.
Isabel bleibt zurzeit mit dem Kind zu Hause. Ihr Mann nimmt zwar Elternzeit, aber nur kurz. Oft gibt es noch diese klassische Verteilung in der Elternzeit. Für die Familie von Isabel ist das eine finanzielle Entscheidung, denn sie mit ihrem sozialen Beruf verdient weniger als ihr Mann, der in der freien Wirtschaft arbeitet. Laut Statistischem Landesamt haben Frauen in Hessen 2023 durchschnittlich 20% weniger verdient als Männer. Einer der häufigsten Gründe, dass mehr Frauen Teilzeit arbeiten. Gabriele Weber wohnt seit 12 Jahren in Hessen. Sie sagt:
Also ich komme aus den neuen Bundesländern. Dort war die Gleichberechtigung im Haushalt doch etwas gleichberechtigter. Hier würde ich sagen, ist es schon allein durch die Kinderbetreuung immer ein Zurückstecken der Frauen.
Verlässliche Kinderbetreuung wäre für mehr Gleichberechtigung notwendig, erzählt mir auch die 26-jährige Patti. Ihr Kind hat erst für das dritte Lebensjahr einen Kita-Platz zugesagt bekommen.
Also ein muss daheim bleiben. Und dann bin ich die eine.
Doch wie sieht es in Hessen eigentlich in der Politik und bei den Spitzenpositionen aus? Alles andere als ausgewogen, zeigt ein Blick zum Beispiel in den Hessischen Landtag. Auf jedem dritten Platz sitzt hier eine Frau. Auf 8 amtierende Minister im Kabinett von Boris Rhein kommen 3 Ministerinnen. Schade, findet die 30-jährige Isabel.
Ich denke, eine gute Durchmischung von Männern und Frauen und allen anderen Menschen, die sich anderen Geschlechtern zugeordnet fühlen, ist immer ganz wichtig. Und ich denke, das spiegelt dann am besten irgendwie die Situation von allen Menschen wider, wenn unterschiedliche Geschlechter im Bundestag, im Landtag vertreten sind.
Auch in anderen Bereichen dominieren weiter Männer. So waren 2022 weniger als ein Drittel der hessischen Professuren an Unis mit Frauen besetzt. Und auch in der obersten Führungsetage von großen Betrieben sind Frauen bislang seltener vertreten. Bis 2020 war nicht mal jede dritte Führungsposition von einer Frau besetzt. Die 61-jährige Ellie holt bei dem Thema tief Luft und meint dann, trotz allem, immerhin bewegt sich etwas.
Wenn man sich jetzt Sendungen ansieht von 1972, wo im Parlament die Frauen ausgelacht wurden von den Männern, dann sind wir ja heute schon sehr weit. Das dauert einfach. Frauen müssen dranbleiben, ja. Einfach weiter dranbleiben.
Und genau für dieses Dranbleiben und Aufmerksam machen ist Ihrer Meinung nach ein Tag wie der heutige Weltfrauentag umso wichtiger.
Wir schauen mal ein bisschen zurück. Es ist für uns ja heute unvorstellbar, dass Frauen früher nicht wählen durften. So war es aber und das war auch das Hauptthema, als am 19. März 1911 zum ersten Mal in Deutschland und anderen Ländern Europas der Internationale Frauentag begangen wurde. Seit 1918 gibt es bei uns das Wahlrecht, auch für Frauen. Alle dürfen wählen, das ist selbstverständlich. Aber dass wir auch die Frauen wählen, in die Parlamente und in die Regierungsämter, das ist bis heute gar nicht so selbstverständlich. Bis heute sind Frauen in Parlamenten und Regierungsämtern weniger oft vertreten als Männer. Darüber habe ich gesprochen mit Dr. Helga Lukoschat. Sie ist Politologin und Mitbegründerin der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft in Berlin. Mehr als die Hälfte der Wähler sind ja Wählerinnen, Frau Lukoschat. Im Bundestag sind aber nur rund ein Drittel der Abgeordneten Frauen. Ist das ein Problem?
Ja, das ist ein Problem, weil selbst dieses Drittel ist ja schon relativ hoch. Wir hatten über Jahrzehnte ja noch eine ganz deutlich stärkere Unterrepräsentanz von Frauen. Und das zeigt eben, irgendwas ist da tatsächlich nicht im Gleichgewicht. Sie haben ja schon gesagt, über die Hälfte der Wählerinnenschaft sind eben Frauen, aber sie finden nicht den Weg in die Parlamente in dem Maße wie die Männer.
Woran liegt das, fragt man sich.
Na, das fragt man sich tatsächlich. Wir schreiben das Jahr 2024 und haben auch schon so viele Debatten geführt und haben ja auch schon Fortschritte gemacht. Also es ist ja Gott sei Dank sehr viel selbstverständlicher geworden, dass Frauen zum Beispiel jetzt Ministerinnen sind. Wir hatten 16 Jahre eine Kanzlerin oder auch eine Kommissionspräsidentin, also der Europäischen Kommission. Ja. Aber das ist vielleicht somit ein ganz wichtiger Punkt. Unser System, wie wir es kennen, über Parteien getrieben, also die parlamentarische repräsentative Demokratie, ist unter dem Ausschluss von Frauen entstanden und ist bis heute tatsächlich auch doch stark männlich geprägt. Also nicht nur in dem Sinne, dass die Männer dominieren, sondern eben auch kulturell, symbolisch von den Umgangs- und Kommunikationsformen her.
Was heißt es denn konkret, dass es männlich geprägt? Warum tun sich die Frauen da schwer mitzumischen?
Ja, weil auch hier verschiedene Aspekte, die zu berücksichtigen sind, weil es zum Beispiel sehr zeitaufwendig ist. Wenn Sie Familie, Beruf, Ehrenamt, politisches Amt insbesondere unter einen Hut bringen wollen, das erfordert doch wirklich ein starkes Engagement. Und da wissen wir einfach, dass Frauen insgesamt zeitlich stärker belastet sind als Männer. Kamen ja gerade wieder aktuelle Studien darüber hervor, dass Frauen tatsächlich vor allen Dingen unbezahlte Arbeit mehr leisten, also in Haushalt und Familie. Das ist so das eine. Aber die Männer fühlen sich auch stärker zu diesen Parteien eben auch hingezogen. Frauen fragen sich, Mensch, lohnt sich da für mich das Engagement? Setze ich meine Zeit vielleicht doch lieber in anderen Bereichen ein? Und für mich ist da die allergrößte Herausforderung, wie die Parteien es schaffen, sich da mehr zu öffnen, sich zu wandeln, eben auch Frauen in ihrer Vielfalt eine richtige Teilhabe zu ermöglichen. Also nicht die Frauen sind das Problem. Man könnte ja sagen, wieso? Frauen geht halt in die Parteien, dann hat sich die Sache. Nein, umgekehrt, die Parteien müssen sich fragen, wie sie sich verändern können, positiv.
Das gelingt ja sehr unterschiedlich. SPD, Grüne und Linke haben durchaus viele Frauen, FDP, CDU deutlich weniger. Schließlich ist die AfD. Was müssen die Parteien denn anders machen, um das zu ändern?
Also bei den von Ihnen genannten Parteien, die Grünen haben jetzt tatsächlich auf Parteiebene sogar über 40% Frauen, was wirklich heraussticht. Auch im Parlament tatsächlich mehr Frauen als Männer, also im Bundestag zum Beispiel. Das hat zum einen damit zu tun, dass sie wirklich verbindliche Regeln haben. Und gerade die Grünen waren ja die Vorreiter bei der Einführung von Quotenregeln. SPD und die Linke haben dann sozusagen nachgezogen, während die anderen Parteien entweder wie die FDP und AfD es ganz strikt ablehnen, so etwas einzuführen und die CDU sich so ein bisschen dazwischen bewegt, ein bisschen so ein Quötchen für sich selbst verabschiedet hat. Aber auch selbst bei den Parteien, auch die SPD ist ein gutes Beispiel, wie man Politik macht, wer sich wo in welchen Hinterzimmerrunden trifft, welche strategischen Absprachen gesprochen werden, welche Netzwerke mächtig sind. Das dauert eben tatsächlich, bis da Frauen ganz gleichberechtigt wirklich mitwirken können.
Wir hatten lange Angela Merkel als Kanzlerin und die hat auch oft die Beliebtheitsskala angeführt. Wie ist das denn bei den Wählern grundsätzlich? Werden Frauen auch weniger gewählt als Männer? Gibt es da Untersuchungen?
Nein, das kann man eben so nicht sagen, weil sich ja in der Gesellschaft durchaus die Geschlechterrollen ja auch wandeln. und da auch Vorbehalte gegenüber einer Politikerin abgebaut worden sind, Gott sei Dank. Ja, im Gegenteil, es ist sogar so, also jetzt mal auf kommunaler Ebene, wo die Unterrepräsentanz bei den Bürgermeisterinnen ganz krass ist, ne? Nur 9% und 91% Männer, ist es sogar so, dass Frauen oft die Überraschungssiegerinnen sind, weil das von der Wählerschaft manchmal wirklich auch honoriert wird, dass da vielleicht mal eine ja etwas unkonventionellere, andere Person, eine Frau, auch an der Spitze ihres Rathauses steht. Allerdings muss man dazu sagen, in sehr ländlich geprägten, konservativ geprägten Räumen kann es auch durchaus sein, dass dann immer noch so der altgediente, bekannte Mann auch gewählt wird. Ne? Das ist schon auch ein strukturelles Problem, dass Frauen dann oft nicht so bekannt sind in den Vereinen, in den, ja, was es da eben alles gibt, wo man sich auf kommunaler Ebene eben auch zeigen und bekannt machen kann.
Bis zum Ende dieses Jahrzehnts muss die Gleichstellung von Mann und Frau erreicht werden, heißt es im Koalitionsvertrag von 2021. Das ist ein ambitioniertes Vorhaben der Ampelkoalition und das nicht nur, weil sie sich sowieso schwer tut, sich zu einigen bei so vielen Themen. Gleichstellung von Frau und Mann ist nichts, was man einfach so politisch verordnen kann. Man kann Rahmenbedingungen schaffen. Frauen arbeiten weiterhin deutlich häufiger in Teilzeit, übernehmen einen Großteil der Sorgearbeit und Arbeit im Haushalt, verdienen so im Schnitt immer noch 18% weniger als Männer. Das ist der sogenannte Gender Pay Gap. Wie sehr die Bundesregierung ihren Zielen hinterherhinkt, berichtet unsere Hauptstadtkorrespondentin Lea Eichhorn.
Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen gibt sich auch nach knapp 2 Jahren im Amt noch motiviert.
Ich will die ökonomische Gleichstellung voranbringen, denn Frauen haben zu Recht Erwerbs- und Karrierewünsche und müssen sie auch erfüllen können und auch auf eigenen Füßen stehen können.
Ideen, wie das gelingen kann, hat sie auch. Unternehmen sollen transparenter machen müssen, wie viel Frauen und Männer verdienen. Familien sollen Anreize bekommen, Sorgearbeit gleichmäßiger aufzuteilen. Fortschrittliche Ziele, findet Beate von Mickel vom Deutschen Frauenrat. Doch wenige der im Koalitionsvertrag vereinbarten Vorhaben sind seitdem in konkrete Gesetze gegossen worden.
Unser Eindruck ist der, dass relativ viele Bälle tatsächlich in der Luft sind, aber wir noch nicht wirklich viele Projekte umgesetzt sehen.
Ein Beispiel ist die sogenannte Familienstartzeit. Die Idee? Nach der Geburt eines Kindes dürfen Väter bezahlt bis zu 10 Tage zu Hause bleiben. So können sie sich von Anfang an mehr um ihr Kind kümmern und die Mutter im Wochenbett entlasten. Einen Gesetzentwurf für die Familienstartzeit hat Ministerin Paus zwar schon erarbeitet, aber Grüne und FDP sind sich nicht einig, wie diese finanziert werden soll. Beate von Mickel ist enttäuscht.
Also wir brauchen einfach diese Anreizsysteme, die tatsächlich auch gerade sich an Männer richten, um hier mehr Verantwortung zu übernehmen in den Familien. In den ersten Tagen, in denen es wirklich um die Familiengründung geht.
Bisher übernehmen Frauen immer noch deutlich mehr Sorgearbeit. Im Schnitt leisten sie pro Tag 1 Stunde und 17 Minuten mehr unbezahlte Arbeit. Zur Sorgearbeit gehört zum Beispiel das Betreuen von Kindern, Putzen, Waschen, Kochen. Besonders deutlich wird der Geschlechterunterschied, wenn ein Paar Kinder bekommt, stellt Christina Kott vom Statistischen Bundesamt fest.
Während bei Vätern die Arbeit zu mehr als der Hälfte aus Erwerbsarbeit besteht, sind es bei Müttern zu mehr als 2/3 unbezahlte Tätigkeiten.
Auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber betonen, wie wichtig es allein angesichts des Personalmangels ist, Frauen stärker in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Peter Adrian, plädierte schon Ende letzten Jahres dafür, mehr dafür zu tun, dass Eltern in Vollzeit arbeiten können. Aus Sicht der Präsidentin des Deutschen Frauenrats von Mickel braucht es dafür
mehr Mut des Gesetzgebers und auch unserer Ampelregierung, um diese gesellschaftlichen Entwicklungen tatsächlich auch zu unterstützen.
Ein gesetzliches Vorhaben, das die wirtschaftliche Situation von Frauen verbessert, ist bisher umgesetzt. Der höhere Mindestlohn. Im Jahr 2022 erhöht die Ampelkoalition diesen auf 12 € pro Stunde. Davon profitieren besonders Frauen, denn sie stellen deutlich mehr als die Hälfte der Mindestlohnempfänger. Der höhere Mindestlohn, ein erster Schritt. Wenn die Ampel ihr selbst gestecktes Ziel erreichen will, hat sie noch viele weitere vor sich.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.